Liebe Gemeinde, jetzt könnte ich euch fragen, was wohl das Thema dieser Predigt heute ist. Und eigentlich müsstet ihr es wissen nach all dem, was schon gewesen ist. Es geht um Frucht, es geht um Säen, es geht um uns. Und dann fällt euch bestimmt eine Menge ein aus der Bibel, was im Neuen Testament darüber gesagt wird. Aber vielleicht fällt euch nicht das ein, worüber ich heute Morgen reden möchte mit euch. Es gibt Menschen unter uns, auch denke ich heute Morgen hier unter uns, die stehen mehr oder weniger ständig im Stress. Sie führen eine To-Do-Liste, um nichts zu übersehen. Da geht es um Hobbys, Freunde, Arbeit, Familie, Gemeinde, Anforderungen ständig, Notwendigkeiten, Termine. Meine Frau würde sagen, ich stehe in ständigem Zielkonflikt. Was ist jetzt dran? Was muss ich jetzt machen? Und was kommt später oder gar nicht? Und diese To-Do-Liste kann lang werden. Immer dann, wenn was Neues zu erledigen dazukommt, schreibt man es unten drunter. Spiegelstrich unter Spiegelstrich oder Mindmap und was weiß ich, was man da alles machen kann. Eine lange Kette von Aufgaben füllt dieses Blatt dann. Und manchmal ist es sogar mit einem Blatt nicht getan. Manchmal hat man das Gefühl, für jeden Punkt, den man ausstreichen kann, kommen zwei neue dazu. Ihr nickt alle so, ihr habt mich verstanden, ich gehe wieder. Sisyphus heißt sowas, ne? Ihr kennt das. Stein, Berg hoch und immer, wenn man meint, man ist da, rollt er wieder runter. Natürlich, es geht vielen Menschen so, wenn auch nicht allen. Es gibt andere, deshalb stehe ich heute Morgen hier, die haben vielmehr eher das andere Problem. Das Problem, dass sie manchmal nicht wissen, wie sie den langen Tag, der vor ihnen liegt, ausfüllen sollen. Was lacht ihr? Ne, Friedhelm, uns Rentnern, uns geht das so. Nein, aber im Ernst, es gibt wirklich Menschen, die haben da ein echtes Problem mit. Ich hatte neulich einen Anruf von einem Studienkollegen, den ich seit 40 Jahren nicht mehr gesehen habe, so ungefähr. Der geht jetzt auch in Rente und er sagte, ist das fies. Ja, sowas gibt es. Wenn man seine Arbeit verliert oder in Ruhestand versetzt wird, wenn man krank ist oder im Urlaub nicht so schnell von 100 auf 0 runterschalten kann, was mache ich jetzt bloß? Manchmal ist es auch gar nicht so einfach. Wir sind ja hier in einer Gemeinde, alle gut befreundet untereinander und lieben uns so von Herzen. Manchmal ist es auch gar nicht so einfach, mit anderen über dieses Problem zu reden. Wenn man viel Arbeit hat, dann bekommt man schnell einen gut gemeinten Ratschlag, man möge sich doch um die richtige Balance bemühen. Weniger sensible Zeitgenossen malen einem dann sogar eine Überlastungsdepression vor, als Schreckgespenst sozusagen. Kommt dann auf dich zu, wenn du so weitermachst. Das kann ja richtig sein, durchaus. Hilft aber in dem Moment auch nicht weiter. Weil die Aufgaben sind ja trotzdem da und wollen getan werden. Und die Handlungsspielräume, dies zu tun und anderes zu lassen, sind auch nicht immer da. Manchmal gibt es ja auch Zwänge. Der Tag hat 24 Stunden und wenn das nicht reicht, nehmen wir die Nacht dazu. Wer sich davor fürchtet, wie er so den gar nicht so lieben langen Tag dann hinter sich bringen soll, wer sich davor fürchtet, nur die Zeit totzuschlagen und sinnvoll zu gestalten, der kann sich vielleicht was anderes sagen lassen. Er soll doch das genießen, mal so richtig viel Zeit haben, Dinge zu tun, zu denen man sonst nie kommt. Zum Beispiel Vogelhäuschen bauen oder Kreuzworträtsel lösen oder mal wieder zu lesen. Auch das mag richtig sein. Aber wenn das Problem doch darin besteht, dass man nicht weiß, was man tun soll und einfach keine rechte Energie hat, was dann? So, und dann komme ich zum Thema. In dem Predigttext für heute geht es auch darum, tun und nichts tun, Arbeit und Ruhe. Es ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt und es ist erfreulich kurz. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Ein wunderschönes Gleichnis, finde ich. Liegt mir ausgesprochen gut. Das Aussehen und dann nichts mehr. Jesu Worte sind aber keine einfachen Ratschläge. Nicht so wie sortier mal in wichtig und unwichtig. Er erzählt ein Gleichnis, dessen Bedeutung nicht einfach auf der Hand liegt. Man muss sich schon ein bisschen Gedanken darüber machen, was das eigentlich heißen soll. In jedem Fall, mir ging es ja auch so, wie ihr gemerkt habt, gewinnt man den Eindruck, dass Arbeit und Freizeit, Tätigkeit und Nichtstun in diesem Gleichnis in ein absolut produktives Verhältnis miteinander gesetzt sind. Am Ende steht nämlich eine reiche Ernte, die eingebracht werden kann. Nur, das Gleichnis betont nicht die Gleichmäßigkeit von Arbeit und Ruhe, sondern setzt einen mutigen und einseitigen Akzent auf das Nichtstun. Zwar wirft der Mensch den Samen auf das Land, aber dieser Vorgang wird so erzählt, als geschehe das so nebenbei, so en passé, ohne viel Mühe, hier wird keine Aufgabenliste abgearbeitet. Dabei wird jeder Nutzgartenbesitzer oder Bauer sagen, ja Moment, so einfach geht das ja auch nicht. Es geht ja nicht nur ums Nichtstun. Hier ist ja keine Rede vom Düngen und Unkrautbekämpfen, von der anstrengenden Bearbeitung des Ackerbodens, der Hege und Pflege, der Aussaat, keine Rede davon. Von selbst steht hier, bringt die Erde Frucht. Und das ist die Pointe des Gleichnisses. Während der Mensch schlafen geht und wieder aufsteht, geht der Same auf und wächst zur Ernte heran. Was hier geschieht, geschieht automatisch. Und genau das Wort steht, soweit ich gelesen habe, im griechischen Urtext. Automatisch. Hier wird, wie gesagt, kein Ratschlag erteilt, auch mal Pause zu machen oder sich nicht dauernd um alles zu kümmern. Das wäre vielleicht zu einfach. Sondern es wird ein Gleichnis erzählt, wie Gott in unserer Welt wirkt. Es mag zwar für den einen so aussehen, als wenn die Ernte auf menschliche Landwirtschaft zurückgehen würde, meine Güte. In Wirklichkeit aber wirkt Gott unsichtbar, aber effektiv. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Nicht der Mensch macht, dass aus dem Samen eine erntereife Frucht entsteht, sondern Gott handelt. Und auch wenn der Mensch dieses und jenes Wissen angesammelt hat, unter welchen Bedingungen, wie und wo der Samen gut wachsen kann, so bewegt sich dieses Erfahrungsgewissen doch nur an der Oberfläche. Ihr habt hier ein Bild von der Moni an der Wand, was das eigentlich wunderschön ausdrückt. Das ist ein Mais, eine Maispflanze, die aus einem Samen wächst. Botaniker würden sie anders malen. Die würden das Korn unter das Grüne und die Wurzeln nach unten malen. Aber egal, es geht darum, so funktioniert es eigentlich. Und weshalb ich das jetzt zitiere, ist Folgendes. Es geht hier in diesem Gleichnis auch gar nicht um... Ja. Ja, klar. Markus 4, 26, 29. Entschuldigung, hätte ich machen sollen. Es geht hier nicht um Botanik in diesem Gleichnis. Also als Botaniker könnte ich erklären, warum ein Samen in die Erde fällt, warum dann die Wurzeln treiben, warum ein Keimblatt treibt und warum die Pflanze wächst. Ich kann aber nicht erklären, warum das so funktioniert im Einzelnen. Ich weiß was von der DNS und dem Transport auf die RNS und dass dann Proteine gebaut werden, die das Ganze und so weiter und so weiter. Das könnte ich alles erklären. Aber das erklärt nicht das Leben, was da drin steckt. Das erklärt nicht im Tiefen, warum sowas wirklich passiert. Wenn ich das alles in einen Topf schmeiße und rühre, passiert gar nichts. Die Substanzen, die dazu gehören, es passiert gar nichts. Es muss schon genau so und geregelt ablaufen. Und das kann man vom Sinn her wirklich nicht erklären. In Wahrheit weiß nur Gott, wie aus dem kleinen Samenkorn eine stattliche Pflanze wird. Und das hat sich bei allem Wissen bis heute nicht geändert. Vom Werden des Lebens wissen wir eigentlich gar nichts. Außer, was die Bibel sagt, so mit diesem Lehm und Anhauchen und dann funktioniert es. Das ist aber nicht Botanik. Das Gleichnis hier ist eine bildliche Rede, die mehr veranschaulichen will als nur das Wachsen von Pflanzen. Das Gleichnis zeigt, wie Gott in dieser Welt wirkt, ohne dass wir wissen, wie das geschieht. Was wir hier erfahren ist, dass es ein neues Leben, also ein neues Licht auf unser Leben, auf unsere Arbeit und unsere Ruhe wirft. Wir können das aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Zum einen erfahren wir, dass Gott in dieser Welt wirkt. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Natürlich, wir glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat, alles Sein und Leben. Und dass er in der Lage ist, einzugreifen, wo und wie er will, sonst würden wir auch nicht beten. Aber was ist mit unserem täglichen Einerlei, mit dieser Alltagsroutine? Ist Gott auch daran beteiligt? Beteilige ich ihn daran? Wir machen unsere Arbeitspläne und unsere Pläne für die Freizeit ja doch in der Regel, ich jedenfalls, ohne mit Gottes Wirken zu rechnen. Ich frage auch nicht, was Gott heute Nachmittag mit mir vorhat. Ich bin offen für vieles, was vielleicht passieren kann. Oder ich sage, ich fahre Fahrrad oder ich mache einen Spaziergang, wenn das Wetter denn schön ist. Aber ich habe nicht großartig vorher drüber gebetet, bevor ich solche Pläne mache. Wir machen unsere Pläne in der Regel, ohne mit Gottes Wirken zu rechnen. Jedenfalls so in der Routine. Wir verlassen uns nur auf uns, unser Tun, unsere Arbeits- und Leistungskraft. Wahrscheinlich können wir auch gar nicht anders. Schließlich hat uns ja auch Gott den Verstand gegeben und auch die Arbeitskraft und die Mittel. Die sollen wir doch einsetzen, Tag für Tag. Das ist doch unsere Sache, unsere normale Aufgabe. Und ganz ehrlich, dazu stehe ich auch, uneingeschränkt. Vielleicht wäre unser Leben auch gar nicht anders planbar. Aber es ist doch nur eine einseitige Wahrnehmung unserer Wirklichkeit. In dem, was wir tun, vielleicht auch in dem, was wir nicht tun, irgendwie verborgen wirkt Gott eigentlich immer. Und zwar zum Guten. Er wird auf eine Weise wirksam, dass am Ende plötzlich Frucht da ist. Eine ganze Ernte, die man nur noch pflücken muss. Mit vollen Händen zugreifen. Mehr ist da gar nicht zu tun. Das, was wir ernten, steht in keinem Verhältnis zu dem, was wir mit unserer Hände Arbeit bewirken können. Wir werden immer schon reichlich beschenkt. Für uns wird gesorgt, ohne dass wir wissen, wie. Und das hat mir dieses Gleichnis beim drüber nachdenken eigentlich wieder ganz neu klar gemacht. Wir mögen vielleicht nur auf das fixiert sein, was wir noch alles zu tun haben, diese lange To-Do-Liste. Ich denke an die Aufgaben, die Termine und an die wenige Zeit, die noch übrig bleibt. Aber dabei verlieren wir aus dem Blick, dass wir diesseits unserer Aufgaben und Anforderungen schon alles ernten können, was wir genießen dürfen, ohne dass wir etwas dazu beigetragen haben. Manche von uns müssen vielleicht das Genießen erst lernen, dass man auch ganz einfach nur dankbar aus der Hand Gottes etwas empfangen kann, ohne dafür groß was getan zu haben. Das fällt uns vielleicht auch gar nicht so ganz leicht. Und so wird menschliches Verhalten nicht entwertet, aber es wird relativiert, das heißt in ein Verhältnis zu Gottes Handeln gesetzt. Und es wird doch auch ein deutliches Fragezeichen hinter diese, wie kann man es nennen, Vermessung der Welt, dieses ich weiß alles und ich weiß, wie alles funktioniert, gesetzt. Ein Beispiel vielleicht dafür, die Noten, die in der Schule oder im Studium vergeben werden, die sagen auch nicht vollständig aus, was da an Früchten des aus den Bildungsprozessen heraus gewachsen ist und worüber wir uns freuen können und es bewundern dürfen. Leistungskontrollen und Evaluationen bilden oberflächliche Effekte ab. Allein die persönliche Befindlichkeit im Moment einer Prüfung oder auch die Grundhaltung, wie stehe ich zu einer Prüfung, können da ganz erhebliche Unterschiede bei erzeugen. Sie erfassen in Wirklichkeit nichts von dem, was in der Tiefe geheimnisvoll so abläuft. Es kann auch passieren, dass etwas, was ich gelesen habe oder was jemand zu mir gesagt hat, erst Jahre später zu einer wichtigen Einsicht wird. Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst und ich weiß nicht wie. Und so glaube ich, dass mit diesem Gleichnis Jesu er nicht der Faulheit das Wort redet. Er weist deutlich auf den hin, der letztendlich das Wollen und Vollbringen schenkt. Der genau weiß, wie es abzulaufen hat, wenn es gelingen soll. Und der das auch erreicht. Denken wir nur einmal kurz darüber nach, dass alles, was wir haben und können, ich habe das eben schon versucht zu erwähnen, letztendlich Gottes Gabe an uns ist. Unsere Gesundheit oder Krankheit, unsere Kraft, unsere Ohnmacht, unser Reichtum oder die Knappheit, unsere Freiheit oder auch unser Gefangensein. Darüber entscheiden im Letzten nicht wir. Wir können es nur verwalten, richtig und verantwortungsvoll damit umgehen in unserem Alltag. Wir hängen so sehr von Gott ab, dass wir es manchmal gar nicht mehr merken. Wir hängen absolut ab von dem, was Gott gibt, und das ist gut so, wenn es uns gut gehen soll, weil Gott immer gute Wege mit uns vorhat, das glaube ich ganz fest. Was wir so für gut und richtig halten, was Gott für gut und richtig hält, das macht sich für mich am besten immer deutlich an diesen bekannten Märchen vom Bauern und von Gott. Ihr kennt das vielleicht, ich erzähle es trotzdem nochmal, der Bauer, der sich immer beklagt, dass immer wenn er Sonne für seinen Acker braucht, keine da ist, sondern dass es regnet. Und wenn es regnen soll, dann ist kein Regen da. Und er beklagt sich bei Gott. Und Gott sagt dann, okay, im nächsten Jahr darfst du das Wetter machen. Und der Bauer macht das. Geht darauf ein und macht Sonne, wenn er Sonne braucht, und Regen, wenn er Regen braucht. Und das wächst und grünt viel besser als sonst. Und am Schluss ist nichts in den Ähren, weil er den Wind vergessen hat. Es hat keine Windbestäubung stattgefunden, also gibt es auch keine Frucht. So viel zum Überlegensein Gottes gegenüber uns Menschen. Ich denke, das ist ein Aspekt unseres kurzen Gleichnisses, das uns persönlich im Alltag aber auch eine gehörige Portion Gelassenheit schenken kann. Weil es nämlich ganz viel Verantwortung von uns nimmt, weil es nicht sagt, sei faul, sondern weil es sagt, gib dir Mühe, aber letztendlich bist du nicht verantwortlich, sondern Gott ist es. So viel zum Thema Alltag. Aber ich denke, wenn man dieses Gleichnis genau liest, geht es gar nicht so ganz primär um unseren ganz allgemeinen Alltag. Es geht vordringlich um etwas anderes, nämlich das Reich Gottes. Das spielt natürlich im Alltag eines Christen immer auch eine ganz wichtige Rolle und hat andererseits aber auch seine ganz eigene Relevanz. Hören wir also unseren Text nochmal und ich fordere euch auf, hört ihn einfach unter diesem ganz deutlichen Aspekt Reich Gottes. Markus 4, 26, 29. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht. Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Gottes Reich, das betrifft nicht nur mein Privatleben, das betrifft eben genauso oder in erster Linie das, was in Gemeinden und Kirchen in der Nachfolge Jesu geschieht. Aber trotzdem ist da vieles genauso, wie ich es eben für mich persönlich ausgeführt habe. Auch was wir in der Gemeinde tun, ist oft von Aktivismus geprägt. Manchmal mehr als vom Vertrauen darauf, dass Gott sein Reich selbst bauen wird. Wenn zum Beispiel, was wir vielleicht alle schon erlebt haben, manche Arbeitsbereiche wegfallen, was dann, weil wir keine Mitarbeiter haben, manchmal sehr schmerzhaft ist. Wenn sich Gemeinden spalten oder die Zahl der Mitglieder sinkt, dann ist das im Einzelfall sicher schmerzhaft. Aber letztendlich bedeutet es nicht, dass Gott sein Werk auf dieser Welt beendet. Es tangiert eigentlich das Wirken Gottes, zwar lokal, aber nicht grundsätzlich. Statistiken zur Kirchensteuereinnahme, der Entwicklung von Mitgliederzahlen und gigantische Kongresse unter dem Motto wachsende Kirche sagen zwar vieles über Selbstdarstellung unserer Gemeinden aus, aber nichts darüber, wo und wie Gott sein Werk in dieser Welt durchsetzt. Und dieses Gleichnis signalisiert, dass es eher unspektakulär passiert und still im Verborgenen geschieht. Vielleicht sogar dann, wenn wir schlafen. Und manchmal sogar, obwohl wir arbeiten. Denn vieles, was schiefläuft in den Kirchen, verschulden wir selbst. Die Menschen in den Gemeinden tun das, weil sie eben sich nicht auf das verlassen, was Gott tut, sondern meinen, alles selber machen zu müssen. Es ist das Lutherjahr und darum auch wieder ein Zitat von Martin Luther. Ich hoffe, es ist von ihm. Es gibt ja jetzt so ein herrliches Buch, was das wirklich auseinanderklamüsert, welches Sprichwort nun von Luther ist und welches nicht. Luther hat einmal in einer Predigt 1522, als es in seiner Gemeinde drunter und drüber ging, als der Reformeifer vieler überhand nahm und vor lauter Aktivismus, das Reich Gottes bauen zu wollen, vieles zerstört wurde, was über Jahrhunderte gewachsen war, Folgendes gesagt. Ich habe allein Gottes Wort getrieben, gepredigt und geschrieben, sonst habe ich nichts getan. Das hat, wenn ich geschlafen habe, wenn ich Wittenbergisch Bier mit meinem Philippus und Amsdorf getrunken habe, so viel getan, dass das Papsttum schwach geworden ist, dass ihm noch kein Fürst noch Kaiser so viel abgebrochen hat. Ich habe nichts getan. Das Wort hat alles gehandelt und ausgerichtet, sagt Gerhard Sauter 1998, Zitat Ende. Ich finde das großartig. Ich darf Wittenbergisch Bier trinken, ich kann auch Funkstätter trinken und Gott schafft, Gott wirkt und Gott schafft Frucht. Und das ist doch was ganz Großartiges. Das Reich Gottes, wie ist es da, wie wird es gebaut? Allein, und jetzt wieder in Anlehnung an Martin Luther, allein durch den Geist Gottes, allein durch Christus, allein durch Gnade, allein durch das Wort Gottes, in dem der Geist wirksam ist. Das soll uns bei aller Anstrengung, die wir auch sicher tun müssen, klar sein. Und das ist für mich der Sinn dieses Gleichnisses. Gott handelt. Und manchmal will er unser Tun zutun, unser Sehen. Aber das Gelingen liegt nicht in unserer Hand, sondern in seiner Rechten. Nochmal zum Ausspruch von Martin Luther. Selbstverständlich hat Luther viel gearbeitet. Und es ist erstaunlich, wenn man überlegt, wie lange man eigentlich braucht, um so einen Text zu übersetzen beispielsweise. Und er hat nicht nur geschlafen oder mit seinen Freunden Bier getrunken. Aber das Evangelium hat seine Wirkung selbst entfaltet. Diese feine Unterscheidung zwischen dem, was wir Menschen tun können und sollen, und dem, was Gott tut, ist wichtig. Wir Menschen sollen uns wesentlich auf Gottes Wort besinnen, es weitersagen, wann und wo wir Gottes wunderbares Wirken erfahren und darauf vertrauen können, dass Gott eine reiche Ernte schenkt, wo wir mit bloßem Auge noch nichts erkennen können. So soll das sein. Aber ganz ehrlich, das befriedigt uns im Allgemeinen nicht. Mich auch nicht. Wir wollen schon auch Früchte sammeln. Ich weiß nicht, wie es uns gehen würde, wenn wir, ich sage jetzt mal, Kinderarbeit machen würden, aber letztendlich dabei den Eindruck haben, unsere Gemeinde wird immer kleiner. Ja? Wir wollen schon auch Früchte sehen. Das ist tief drin in uns Menschen. Aber einer sät, sagt Gott, und ein anderer erntet. Lasst uns also fleißig und mutig und auch gelassen daran gehen, dieses Säen zu vollbringen. Wie ein sprichwörtlicher Sisyphus muss man sich da nicht fühlen, selbst wenn die Liste der Aufgaben lang ist. Es hängt nicht alles von meiner eigenen Kraft ab. Gewiss, unsere Tatkraft, Kopf und Hand und Sinn und Verstand sind uns von Gott gegeben und damit wirken wir in Arbeit und Freizeit, im öffentlichen Leben und in der Familie und unter Freunden und auch in der Gemeinde. Aber das Reich Gottes wirkt Gott. Durch mich, aber auch ohne mich. Und manchmal sogar trotz meiner Mühen. Meine Verantwortung ist nicht die Reifung der Frucht. Meine Verantwortung liegt darin zu säen, vielleicht noch darin zu düngen, Unkraut zu bekämpfen. Darin sollen wir Treue zeigen. Das wird Gott auch mal von uns fordern. Aber nochmal, verantwortlich für die Frucht ist nur er. Nur er kann sie wirken. Es macht keinen Sinn, an wachsenden Radieschen zu ziehen, um zu schauen, ob schon Früchte dran sind. Ich weiß, dass das keine Früchte sind. So redet Jesus nach meinem Verständnis hier nicht der Faulheit das Wort, sondern der Gelassenheit, dem Gottvertrauen und dem fleißigen Zutun, soweit es unser Part ist. Ich weiß, dass das auch nicht das Problem der langen To-Do-Listen ist. Vielleicht hilft es da, mal drüber nachzudenken, was ich mir selber aufgeladen habe oder was Gott von mir will. Das ist eine ganz andere Geschichte, vielleicht hilft das. Aber diese Gelassenheit, die Jesus uns hier predigt, kann so viel Druck von mir nehmen. Danke, Vater, dafür. Amen.